Willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen, liebe Freunde, Jedka Matkova. Zur Einleitung hören Sie die Wochenschau. Diese Woche begann mit einem Staatsfeiertag, zu dem der 17. November erst vor 2 Jahren als solcher erklärt wurde. Aus diesem Anlass gedachten tschechische Bürger und Politiker der Studentenproteste gegen die nationalsozialistische Okkupation der Tschechoslowakei vor 64 Jahren, wie auch der Studentendemonstrationen vor 14 Jahren, die zum Sturz des kommunistischen Regimes führten. Präsident Václav Klaus kommentierte in diesem Zusammenhang die zunehmende Wählergunst bezüglich der kommunistischen Partei, die laut jüngsten Meinungsumfragen zur zweitstärksten Partei im Lande geworden ist. Anfang der 90er Jahre hätte er nicht gedacht, dass die Kommunisten jemals wieder auf solchen Zuspruch in der Bevölkerung stoßen könnten. Den Grund dafür sieht Klaus im Versagen der Sozialdemokratie. Die Tschechische Republik und weitere neue EU-Mitglieder könnten nach Meinung des israelischen Außenministers Silvan Shalom künftig zu einer, wie er wörtlich sagte, ausgewogenen Israel-Politik der Europäischen Union beitragen. Die sagte Shalom am Montag in Brüssel, wo er auf eigenen Wunsch mit dem tschechischen Außenminister Cyril Svoboda zusammentraf. Eine Hiobsbotschaft verlautete dieser Tage aus dem Bereich Landwirtschaft. Binnen weniger Tage wurden 2 neue BSE-Fälle gemeldet, mit einer Trostnachricht für die betroffenen Landwirte, die demnächst mehrere 100 Kühe zählende Herden liquidieren müssen, kam am Dienstag Landwirtschaftsminister Jaroslav Palas. Der Staat sei laut Gesetz zu einer Entschädigung verpflichtet. Wohl ebenfalls eine Hiobsbotschaft aus Tschechien ereilte die österreichischen Gegner des südböhmischen Atomkraftwerks Temelin, das nach Plänen des Industrie- und Handelsministeriums in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden sollte. Österreich reagierte zuvor mit einem Protest mittels seines Botschafters in Prag. Es handelt sich hierbei um eine selbst in Tschechien kontroverse Initiative und so wurde am Dienstag von der Nachrichtenagentur ČTK gemeldet. Außenminister Cyril Svoboda habe seiner österreichischen Amtskollegin Benita Ferrero-Waldner versichert, Tschechien plane keinen weiteren Ausbau des AKW Temelin. Aus politischen Gefilden gab es in dieser Woche 2 bedeutende Treffen zu vermelden. Der tschechische Präsident Václav Klaus reiste zu einem 4-tägigen Arbeitsbesuch in die USA ab. Auf seinem Programm standen unter anderem Gespräche mit US-Vizepräsident Dick Cheney sowie die Teilnahme an einer Konferenz über die Zukunft der europäischen Einheitswährung. Zu 2-tägigen Beratungen trafen am Donnerstag in Warschau die Ministerpräsidenten der 17 Staaten der sogenannten Mitteleuropäischen Initiative zusammen. Seinen mehrmonatigen Betrieb im südirakischen Basra hat in dieser Woche das 7. Feldlazarett der tschechischen Armee beendet. Das Kontingent von tschechischen Militärmedizinern und Soldaten wird spätestens bis Weihnachten in der Heimat zurück erwartet. Der eigentliche Abzug soll am 4. Dezember beginnen. Das war die Wochenschau.
Willkommen beim Wochenendprogramm von Radio Prag. Mein Name ist Dagmar Kebelová und ich werde Sie durch die nächste halbe Stunde führen. Im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte stellt Ihnen Katrin Bock ein vor kurzem erschienenes Buch über den Holocaust vor, die Geschichte eines Koffers, der einst einem jüdischen Mädchen aus Mähren gehörte. Nach dem Feuilleton lädt sie Markéta Maurová im Reiseland Tschechien nach Slavkov ein.
Kufschik, Annas Koffer, so lautet der Titel eines Kinderbuches, das im Oktober in Tschechisch erschienen ist. Das Buch erzählt eine lange, vor allem traurige Geschichte, die im Jahre 1931 in Mähren beginnt und über Theresienstadt und Auschwitz nach Japan und Kanada im Jahre 2000 führt und vielleicht doch so etwas wie ein Happy End hat. Zu Beginn der Geschichte war ein Koffer. Am Ende eine Radiosendung und ein Kinderbuch über das kurze Leben eines jüdischen Mädchens aus Mähren. Die Familie Brady lebte in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ein gewöhnliches Leben in den mährischen Städtchen Nové Město. Jiří Brady erinnert sich an eine glückliche Kindheit.
Ano, no tam to byla taková střední třída rozhodně, ale otec byl zapojen velmi do...
Wir gehörten zur Mittelschicht. Unsere Eltern hatten einen Laden auf dem Hauptplatz. Unser Vater war voll in das dortige Leben eingebunden. Er spielte Theater, war Kapitän der Fußballmannschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr. Hanna und ich spielten mit den anderen Kindern. Wir fuhren im Winter Schlittschuh und Ski, badeten im Sommer im Teich. Wir lebten wie alle anderen Kinder.
Doch das Leben der Familie Brady änderte sich mit der Errichtung des Protektorats im März 1939. Hanna und Jiří waren die einzigen jüdischen Kinder in dem Städtchen und spürten die Veränderungen am meisten. Erst durften sie nicht mehr auf den Spielplatz, dann ins Kino und schließlich in die Schule. 1941 wurden die Eltern verhaftet, ein Jahr später starben sie in Auschwitz. Die Kinder lebten einige Monate bei ihrem katholischen Onkel. Allein, ohne Eltern oder andere Verwandte, mussten sich Hanna und Jiří eines Tages zu einem Transport melden. Ihren 11. Geburtstag feierte Hanna im Mai 1942 in einem Sammellager auf dem Weg nach Theresienstadt. 2 Jahre verbrachten die beiden in Theresienstadt. Immer wieder glückte ihnen ein Treffen, immer wieder konnten sie sich gegenseitig trösten. Im Herbst 1944 wurde Jiří in einen Transport nach Auschwitz eingereiht. 4 Wochen später folgte Hanna. Sie freute sich auf ein Wiedersehen mit ihrem Bruder. Doch gleich nach ihrer Ankunft in Auschwitz wurde Hanna in die Gaskammer geführt. Sie war 13 Jahre alt.
On byl hodně živý v negativním způsobu, protože já jsem vždycky, jelikož jsme ztratili rodiče, já jsem šel...
Ihr Tod ist bis heute ein Problem für mich. Wir hatten unsere Eltern verloren. Ich bin allein mit meiner Schwester in das KZ gegangen. Ich war 3 Jahre älter als sie und habe es als meine Pflicht angesehen, mich um sie zu kümmern und sie wieder heil nach Hause zu bringen. Und das habe ich nicht geschafft. Auch wenn ich keinerlei Einfluss darauf hatte, plagt es mich trotzdem, dass sie alleine in den Tod gegangen ist. Jahrelang konnte ich deswegen nicht schlafen. Je älter ich wurde, desto schlimmer wurde es. Und dann tauchte der Koffer auf und die ganze Geschichte.
Ende der 90er Jahre wurde in Tokio ein Holocaust-Zentrum gegründet, in dem japanische Kinder über die schrecklichen Ereignisse, die in einem fernen Kontinent vor langer Zeit geschahen, unterrichtet werden. Um den Kindern den Holocaust anschaulich zu erklären, bat die Leiterin des Zentrums, Fukimo Oshioka, das Museum in Auschwitz um die Zusendung von Gegenständen, die einst jüdischen Kindern gehört hatten. Eines Tages erreichte ein Koffer aus Auschwitz, Tokio. Auf dem Koffer stand der Name Hanna Brady, das Geburtsdatum 16.05.1931 und das Wort Waisenkind. Der Koffer wurde zum wichtigsten Gegenstand für die Arbeit von Fukimo Oshioka und stand im Mittelpunkt des Interesses. Immer wieder stellten die Kinder die gleichen Fragen. Wer ist Hanna Brady? Was ist mit ihr geschehen? Also machte sich Fumiko Ishioko auf die Suche. Sie schrieb zahlreiche Briefe und langsam setzte sich ein Mosaik zusammen. Zunächst erhielt sie aus Auschwitz die Mitteilung, dass Hanna Brady aus Theresienstadt nach Auschwitz deportiert worden war. Aus Theresienstadt wiederum erreichten einige Bilder, die Hanna dort gemalt hatte, Tokio. Doch niemand wusste mehr über das jüdische Mädchen und ihr Schicksal. Die japanischen Kinder fragten ungeduldig und so reiste Fumiko Ushioko nach Tschechien und endlich wurde sie fündig. In Theresienstadt erfuhr sie durch Zufall, dass Hanna einen älteren Bruder hatte, Jiří, dass dieser den Holocaust überlebt hat und nun in Kanada lebt. Über die Suche der Japanerin und den unglaublichen Zufall, dass es ihr gelungen ist, den Bruder von Hanna zu finden, berichtete eine kanadische jüdische Zeitung. Den Artikel wiederum las eine Radioproduzentin, die so fasziniert war, dass sie gleich ein Interview mit Jiří Brady machen wollte. Aus diesem Interview wurde eine eindrucksvolle, preisgekrönte Radiosendung, aus dieser ein Kinderbuch, das seit seinem Erscheinen im April 2002 zahlreiche Preise gewonnen hat, in 20 Ländern erschienen ist und allein in Japan über 100.000 Mal verkauft wurde. In dem Buch Hannas Koffer erzählt die kanadische Journalistin Karin Levine die Geschichte der Suche von Fukimo Ushioko. Zugleich schildert sie das zunächst sorgenfreie Leben der Geschwister Yeji und Hanna. Wie eine Detektivgeschichte kommen sich die beiden Erzählstränge näher. Sowohl Yeji und Hanna als auch Fumiko Ushioko sind schließlich in Theresienstadt, die Geschwister 1942, die Japanerin im Jahre 2000. Hier malte Hanna Brady-Bilder, die sich heute im Jüdischen Museum in Prag befinden. Im Buch sind neben den Bildern von Hanna viele Fotos aus glücklichen Tagen abgebildet.
Mám spoustu fotografií, protože měl to štěstí, že strýc byl katolík a takže zůstal doma.
Ich habe viele Fotos. Ich hatte das Glück, dass mein Onkel Katholik war und deshalb zu Hause bleiben konnte. Als die SS-Männer kamen und unsere Wohnung beschlagnahmten, durften wir einige persönliche Dinge mitnehmen. Ich war 13, meine Schwester 10 Jahre alt und wir haben die Fotos mitgenommen. Die blieben dann bei meinem Onkel. Ich glaube, das Buch ist auch deshalb so erfolgreich, weil dort die Fotos sind. Die Kinder sehen, wie Hanna aussah, wie sie Schlitten fuhr oder Schlittschuh. Es gibt auch ein Foto von unserem Hund.
Yeji Brady ist froh, dass er den Koffer seiner kleinen Schwester nach knapp 60 Jahren wiedergefunden hat. Und er ist froh, dass das kurze Leben seiner Schwester einen Sinn hatte.
Jaký to dělá dojem na děti, mě píšou stovky dopisů a e-mailů, že jak to na každého působí.
Das Buch hat wirklich eine große Wirkung auf Kinder. Sie schreiben mir in hunderten von Briefen und E-Mails, wie das Buch auf sie gewirkt hat, wie es ihr Leben verändert hat. Das ist unglaublich. Auf einmal werden sie sich bewusst, was es bedeutet, Eltern zu haben. Sie freuen sich plötzlich, wenn sie nach Hause kommen und ihre Geschwister sehen, mit denen sie sonst immer streiten. Sie werden sich bewusst, dass es auch anders sein könnte, dass nicht alles so selbstverständlich ist, wie es ihnen scheint. Und das ist Hannas Anteil an der Geschichte. Sie hat es geschafft, diese Erkenntnis Hunderttausenden von Kindern beizubringen.
In dem 100-seitigen Kinderbuch entsteht aus der anonymen Zahl der Millionen Holocaust-Opfer plötzlich ein konkretes Leben. Das eines blonden, lebhaften Mädchens, das gerne Schlittschuh läuft und mit ihrem großen Bruder streitet. Am Anfang war ein Koffer, am Ende ein Buch, dass sie erst aus der Hand legen werden, wenn sie es zu Ende gelesen haben.
Inzwischen gibt es in Prag praktisch alles zu kaufen, sofern man das nötige Geld dazu hat. Aber auch wenn man es hat, kann es zu Problemen kommen. Dazu die folgende Glosse von Alexander Schneller.
Da ging ich unlängst vom Radiostudio herkommend den Wenzelsplatz hinunter, als plötzlich ein älterer Mann auf mich zutrat, mir die hohle Hand entgegenstreckte und mit ziemlich fordernder Stimme sagte: Drobne, drobne. Obwohl ich sofort realisierte, was er meinte, musste ich doch eine ziemlich verdutzte Miene gezogen haben, denn er doppelte gleich nach: Money, money. Das war mir denn doch zu dreist und so zog ich, ohne mit der Wimper zu zucken, weiter. Nun ist Drobne genau genommen nicht einfach Money, Geld, sondern Kleingeld. Und damit sind wir bei einem nicht kleinen Problem hier in der Tschechischen Republik. Denn nicht nur Bettler und Schnorrer wollen Kleingeld, auch wenn ich einkaufe und kein Kleingeld bei mir habe, so gibt's Probleme mit dem Wechselgeld. Und das geht zum Beispiel so. Ich kaufe in einer Bäckerei 5 Rohliki, also Hörnchen oder wie man in Österreich und der Schweiz sagt Kipfel, sowie 2 Pflaumenmusbuchteln. Das alles kostet rund 22 Kronen. Ohne lange zu überlegen, entnehme ich meiner Geldbörse eine 200-Kronen-Note. Die Verkäuferin guckt mich mit einer Mischung aus Belustigtheit und Herablassung an, schüttelt leicht den Kopf und stellt die in solchen Fällen unvermeidliche Frage: Haben Sie es nicht kleiner? Und nun beginne ich zu suchen im Portemonnaie, in der Jackentasche, in meiner Verzweiflung auch in der Hosentasche, obwohl sich dort außer dem Taschentuch eh nichts befindet. Langsam aber sicher läppern sich die 1- und 2-Kronen-Stücke zusammen. Es ist auch höchste Zeit, denn hinter mir hat sich inzwischen eine unübersehbare, bis zum Bürgersteig nach draußen erstreckende Schlange von ungeduldigen Leuten gebildet, die halt auch noch etwas kaufen wollen. Außerdem trommelt die Verkäuferin demonstrativ mit den Fingern auf die Theke. Da, endlich habe ich mit Hilfe von 5 letzten 50-Heller-Stücken das Geld beisammen, reiche es mit entschuldigender Miene rüber und verdrücke mich so schnell wie möglich an vielen spöttischen und blitzenden Augenpaaren vorbei. Noch ein Beispiel gefällig? Ich sitze mit meiner Frau im Restaurant, wir haben gut gespeist und Ucet also die Rechnung bestellt. Der Preis ist angemessen und steht in einem guten Verhältnis zur Qualität des Genossenen. Ich zücke diesmal eine 1000-Kronen-Note und strecke sie dem Kellner hin. Blankes Entsetzen macht sich auf seinem Gesicht breit, seine Gesichtsfarbe wechselt von bleich, weiß bis grün und zurück. Er hat die Note zwar ergriffen, hält sie aber immer noch leicht zitternd in der Hand. Endlich wirkt er die unvermeidliche Frage heraus. Diesmal aber bleibe ich hart, schüttle energisch den Kopf. Bohužel ne, leider nicht, antworte ich dezidiert. Nach einigen taumelnden Schritten ruft er mir »Einen Moment, bitte« zu und hastet jetzt in Richtung eines Kellnerkollegen. Ich beobachte, wie nach einem kurzen, aber heftigen Wortwechsel mein Kellner verzweifelt mit den Achseln zuckt, dann zu seiner letzten Hoffnung, zur Theke eilt, aber auch dort, es ist deutlich zu erkennen, keinen Erfolg hat. Dann plötzlich rennt, ja galoppiert er zur Tür hinaus und verschwindet in den Straßen der Prager Altstadt. Aus dem angekündigten Moment werden geschlagene 30 Minuten, wir werden schon langsam unruhig. Da geht die Tür auf und unser Kellner, völlig außer Atem und verschwitzt, wankt herein, in der linken triumphierend das erjagte Wechselgeld schwenkend. Unter vielen Entschuldigungen, keuchend und immer noch leicht zitternd, blättert er mir die Noten und Münzen hin. Nun habe ich doch ein schlechtes Gewissen und schiebe unserem einsatzfreudigen Kellner ein zünftiges Trinkgeld nach. Seither, liebe Hörerinnen und Hörer, sorge ich immer dafür, dass ich genügend Drobne bei mir habe, oder ich mache einen großen Bogen um Geschäft und Restaurant.
Die Dreikaiserschlacht, unter diesem Namen ist eine große Schlacht bekannt, die sich am 2. Dezember 1805 in der Nähe von Slavkov-Austerlitz in Südmähren abspielte und Kaiser Napoleon I. seinen berühmtesten Sieg brachte. Das Schlachtfeld gehört zu den meistbesuchten Orten in der Tschechischen Republik, wurde dort doch über das Schicksal von ganz Europa entschieden. Seit dem letzten Sommer stehen den Besuchern dort neue Lehrpfade zur Verfügung, die ihnen ihre Suche nach Informationen erleichtern. Mehr erfahren Sie in Reiseland Tschechien. Aus dem Studio begrüßen Sie gleich Markéta Maurová und Gerald Schubert.
Reiseland Tschechien.
Zehntausende Touristen aus ganz Europa besuchen heute einen Ort in Südmähren. Slavkov bzw. Austerlitz heißt er, wo vor fast 200 Jahren Zehntausende Soldaten Europas aufeinander gestoßen sind. Was ereignete sich damals? Worin lag die Bedeutung der Schlacht bei Austerlitz? Danach fragten wir František Kopecký, den Bürgermeister der Gemeinde Tvarožná, die eines der auf dem Schlachtfeld liegenden Dörfer ist.
Bitva tří císařů se odehrála 2. prosince roku 1805.
Die Dreikaiserschlacht spielte sich am 2. Dezember 1805 als eine Konsequenz der politischen Lage in Europa ab. Diesem Kampf ging die Schlacht und die Niederlage der österreichischen Armee bei Ulm voran, wo die letztgenannte durch die französische Armee geschlagen wurde. Die Russen, die den Österreichern zur Hilfe kamen, wurden über die Region Znaim bis zur Festung von Olmütz zurückgedrängt. Von dort bildeten sie eine Linie auf einem Gebiet von 120 Quadratkilometern, das heute unter Denkmalschutz steht. In dieser Schlacht kämpften auf einer Seite die Alliierten, das heißt Österreicher und Russen unter dem Befehl von General Kutusow und auf der anderen Seite das französische Heer unter der Leitung von Kaiser Napoleon. Auf der französischen Seite kämpften 75.000 Männer, auf der Alliierten 85.000. Die Schlacht endete mit dem Sieg Frankreichs und kennzeichnete für lange Zeit die Kräfteverteilung in Europa.
František Kopecký betonte einige der Faktoren, die den Ablauf und das Ergebnis der Schlacht beeinflusst hatten, und unterstrich, worin jenes Ringen einmalig war.
Podstatou toho bylo, že Francouzi
Es war dabei entscheidend, dass den Franzosen eine bessere Kampftechnik und modernere Waffen zur Verfügung standen, und außerdem herrschten unter den Soldaten noch gewisse Ideen aus der Zeit der Französischen Revolution. Eine bedeutende Tatsache ist, dass an dieser Schlacht alle drei Monarchen teilgenommen hatten, und zwar der bereits erwähnte französische Kaiser Napoleon und auf der alliierten Seite der russische Zar Alexander und der österreichische Kaiser Franz.
A císař František za Rakušany.
Die Gemeinden, die auf dem ehemaligen Schlachtfeld und in dessen Umgebung liegen, haben sich entschieden, die Geschichte von Austerlitz mit Hilfe von Lehrpfaden zugänglicher und den Besuch der Touristen dadurch attraktiver zu machen. Diese Pfade wurden im letzten Sommer eröffnet. Über die Motive spricht weiter František Kopecký.
Na Slavkovské bojiště jezdí každoročně tisíce turistů z celé Evropy.
Auf das Schlachtfeld von Austerlitz kommen alljährlich tausende Touristen aus ganz Europa. Und diese Touristen kennen meistens nur die bedeutenden Dominanten, das heißt den Friedenshügel auf dem Pratzenberg, Jurань. Dabei handelt es sich um eine Anhöhe, von der Napoleon die erste Phase der Schlacht leitete. Das Schloss Austerlitz, weiter den Hügel Santon, wo eine Kopie einer französischen Kanone steht, sowie die Post in Bososchice. Das Anliegen bei der Errichtung des Lehrpfades war es, Touristen auch an andere Teile des Schlachtfelds zu führen und sie in Form von Informationstafeln mit bedeutenden Orten vertraut zu machen, wo in jenem Jahr 1805 etwas Bedeutendes passiert war.
Man findet auf den Tafeln Porträts der Kaiser und Feldherren, Texte auf Tschechisch, Russisch, Deutsch, Französisch und Englisch, die darauf hinweisen, was an dem jeweiligen Ort interessant ist und was man dort sehen kann.
Důležité je, že ty naučné panely, kterých je 29, jsou umístěny u stávající komunikací.
Wichtig ist, dass die Informationstafeln, es gibt insgesamt 29, an den bestehenden Straßen und Wegen platziert wurden. Der Tourist kann daher diesen Lehrpfad auch im Auto besichtigen. Wir nehmen jedoch eher an, dass die Touristen dort zu Fuß wandern bzw. Radfahren werden. An diesen Lehrpfad werden künftig noch Radwege anknüpfen, die nach den drei genannten Herrschern benannt werden und dieses Gebiet noch attraktiver machen.
Es handelt sich dabei um keinen einfachen Rundgang, sondern um ein ziemlich verwobenes Netz von Strecken. Sie berühren alle Gemeinden auf dem Schlachtfeld Austerlitz. Wenn Sie einmal alle Wege begehen und alle Tafeln und darauf angekündigten Sehenswürdigkeiten besichtigen möchten, rechnen Sie damit, dass die Gesamtlänge etwa 30 Kilometer beträgt. Einen ganzen Tag auf dem Schlachtfeld zu verbringen, wird daher kein großes Problem sein. František Kopecký hat auch konkrete Empfehlungen, was sich diejenigen Touristen, die doch nicht alles sehen wollen und müssen, nicht entgehen lassen sollten.
Außer den bekannten Dominanten des Schlachtfelds, die ich bereits genannt habe, würde ich auf Stare Vinohrady hinweisen, weiter auf die Grabstätte der toten Soldaten bei der Gemeinde Krzenowice und vielleicht auch auf die Umgebung von Jurань. Von dort brachen die französischen Soldaten in die Schlacht auf und dort spielten sich die bedeutendsten Manöver der ersten Schlachtphase ab.
In der Landschaft von Slavkov stehen heute mehrere Denkmäler und Säulen, die an die Schlacht erinnern. Gibt es aber noch heute direkte sichtbare Zeugen und Dokumente jenes Völkerringens, das sich dort vor fast 200 Jahren abspielte?
Manche gibt es natürlich, etwa das alte Postamt in Bososchice oder den Schützengraben auf dem Hügel Santon.
Man kann bis heute Überreste finden. Ich selbst habe zum Beispiel kürzlich einige Knochen und Zähne am Denkmal in Zbyszów gefunden. Solche Überreste werden vor allem bei Bauarbeiten gefunden. Aber vor allem die Terrainspuren der längst vergangenen Schlacht sind bis heute sichtbar. Und es gibt hier eben auch weniger bekannte Erinnerungen an die Schlacht, zu denen gerade unser Lehrpfad die Interessenten führt.
Und wem die Wanderung auf dem Lehrpfad nicht reicht, der kann natürlich auch ein Museum besuchen. Seit 2001 wird direkt in Austerlitz die Geschichte der Schlacht in der Ausstellung namens Die Napoleonischen Kriege und die böhmischen Länder dokumentiert. Ein Teil der Ausstellung ist im Schloss untergebracht, den anderen findet man im Museum auf dem Pratzerberg. Und wer die eigentlichen Kämpfe mit eigenen Augen sehen möchte, dem können wir am kommenden Wochenende einen Besuch in Austerlitz empfehlen. Denn am nächsten Samstag findet auf den Feldern zwischen Slavkov und Varoschna die Hauptveranstaltung des Jahres statt. Eine Rekonstruktion der Schlacht, an der sich Mitglieder von Verbänden für Militärgeschichte aus mehreren Ländern Europas beteiligen. Diese sind mit historischen Uniformen bekleidet und mit alten Kanonen und Gewehren ausgestattet. An diese Schlacht werden dann Sonderführungen durch das Schloss Austerlitz anknüpfen, weiter ein Jahrmarkt im Schlossgarten, ein Gedenkakt auf dem Schlachtfeld, ein Fackelumzug, ein Feuerwerk und weitere Veranstaltungen mehr.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Einladung nach Slavkov Austerlitz. Durch die Reisesendung haben Sie Marketa Maurova und Gerald Schubert begleitet. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich am Mikrofon Dagmar Keberlova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 2...